zu einem Zeitzeugengespräch begrüßt Sie am Mikrofon Herbert Schadewald. Ja, wir sind zu Gast bei Siegfried de Jordan, dem Musikgenie schlechthin, denn es gibt keine Facette in der Musikwelt, in der Siegfried de Jordan nicht seine Spuren hinterlassen hat. Sie stammen selber aus einer musikalischen Familie und hatten schon mit 5 Jahren ihren ersten öffentlichen Auftritt an einem Flügel. Was haben Sie denn da gespielt?
Ich stamme ja, wie gesagt, aus einer musikalischen Familie. Mein Großvater hatte schon eine Kapelle, die bestand nur aus ihm und seinen eigenen 5 Kindern und hat da öffentlich zum Tanz aufgespielt. Da gibt es auch ein Bild auf meiner Homepage davon. Mein Vater war dann Klavierbauer, Musiker, Kantor und auch Musiklehrer. Und bei ihm konnte ich Klavierspielen lernen. Und das fing recht früh an. Mit 4 Jahren habe ich angefangen. Und mit 5 Jahren, da gab es damals einen Tag der Hausmusik. Und da konnten Leute auftreten, die zu Hause Musik machen, so, also die nicht beruflich Musik machen, sondern so. Und da bin ich aufgetreten und habe ein Lied gespielt. Mein Vater hatte für seine Schüler kleine Musikstückchen geschrieben, komponiert und geschrieben, ausdrucken lassen. Und davon habe ich ein Stück gespielt, das hieß Tanz der Zwerge.
Ja, aber trotz Ihrer musikalischen Begabung lernten Sie ja nach dem Krieg zunächst Rundfunkmechaniker.
Ja.
Und ging dann erst zum Musikstudium ans Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau. Warum dieser Seitensprung?
Weil unmittelbar nach dem Krieg war alles geschlossen. Da gab es keine Musikschulen, da war auch das Konservatorium nicht in Betrieb. Und da habe ich erstmal, wie man so sagt, einen ordentlichen Beruf erlernt. Und zwar den Beruf des Rundfunkmechanikers, weil der ja auch irgendwie mit Musik zu tun hatte. Und außerdem habe ich trotzdem sofort mich mit Musik beschäftigt. Denn ich habe damals gleich nach dem Kriegsende, wurde ich gebeten, Musik zu machen für einen Empfang, den der Stadtkommandant von meiner Heimatstadt gab. Da habe ich mit einem Freund auf 2 Akkordeons haben wir gespielt. Das war meine erste sogenannte Mucke. Mucke ist ja ein Begriff aus der Musikant. Das heißt ja musikalisches Gelegenheitsgeschäft. Da gab es die erste Gage. Und das war in der jetzigen Stadthalle unten im Erdgeschoss, ein Vereinszimmer. Und dann ging es aufwärts mit mir, aber aufwärts erstmal eine Treppe. Eine Treppe höher, da war nämlich der kleine Saal von der Stadthalle. Und da habe ich mit 3 Mann am Wochenende zum Tanz aufgespielt, öffentlich. Und dann kamen immer mehr dazu. Dann waren wir 5 Mann, 6 Mann, 8 Mann, 9 Mann. Da habe ich dann ein Jugendtanzorchester gegründet. Und am Ende waren wir 16 Mann mit dem Jugendtanzorchester. Aber nebenbei habe ich eben, wie gesagt, den Beruf erlernt des Rundfunkmechanikers. Und nachdem ich ausgelernt hatte, nach 2 Jahren, habe ich die Gesellenprüfung gemacht und sofort Schluss gemacht und sofort angemeldet am Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau. Und da habe ich von 48 bis 49 studiert und 49 sind einige Lehrer weggegangen nach dem Westen. Da war das Konservatorium vorübergehend geschlossen und das habe ich genutzt, um umzuwechseln vom Amateur zum Berufsmusiker. Und im Jahre 1950 war ein Orchester in Zwickau, die suchten einen Tenorsaxophonist. Und da habe ich mich gemeldet und wurde sofort angenommen, habe Klarinette und Tenor gespielt, obwohl ich nie im Leben eine Stunde Unterricht hatte im Saxophon. Aber das hat eben alles geklappt. Und so ging das von einem Orchester zum anderen. Erst zu dem Zwickauer Orchester, dann zum Orchester Sachsenring in Hohenstein, dann zum Orchester Werner Bochmann in Glauchau. Und am Ende hieß das Orchester Hans Stelzer. Und ich hatte erst Tenor gespielt, aber dann, die Orchester brauchten immer einen Sänger. Und da haben sie gesagt, du musst singen. Und da habe ich gesagt, ich kann überhaupt nicht singen. Und haben sie gesagt, du musst. Und da haben sie mich direkt vorgeschoben ans Mikrofon. Und ich musste singen. Und das ist dann so weit gekommen, dass ich das Saxophon beiseite legen konnte und bei den Orchestern nur noch als Sänger beschäftigt war. Das ging so lange bis 1954 war das Jahr. Da spielten wir in Glauchau, ein Nachbarort von meiner Heimatstadt Merane in Sachsen unten. Und da ging während des Tanzabends vorne die Tür auf und ein Mann kam rein und setzte sich vorne an einen Tisch. Und da sagten die Kollegen, das ist Karl Walter. Das war der Chef der bekanntesten Big Band im Osten damals. Und da sagt er, ja, was macht denn der hier? Und mein Orchesterchef sagte, na, hoffentlich sucht er nicht Musiker und findet einen bei uns. Da fing eine ganze Stunde, nichts geschah. Nach einer Stunde kam der Kellner nach vorn, gab meinem Orchesterchef einen Zettel. Der Sänger möchte bitte mal vor zu Herrn Karl Walter kommen. Da sagte er, jetzt verliere ich meinen Sänger, sagte er. Bin ich vor, sagte er, ich habe sie eine Stunde lang angehört, ich möchte sie für mein Orchester haben. Das ist für einen Musikanten wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten an einem Tag zusammen. Denn das war das Höchste, was man erreichen konnte, damals im Osten bei Karl Walder zu sein. Hab gesagt, ja, am nächsten Tag bin ich hingefahren, haben Vertrag gemacht und die Woche drauf sollte die erste Probe sein. Das Orchester war nämlich zu diesem Zeitpunkt gerade mal wieder verboten, wegen zu viel Westmusik. Und am 1. April 1954 sollte er wieder erlaubt sein. Und das ganze Orchester saß da, wir hatten noch keine Probe und nichts gemacht und Karl Walder war nicht da. Nach einer Stunde kam er tief betrübt und sagte, ich komme eben aus Berlin, habe mit Otto Grote wohl gesprochen, das war damals der Ministerpräsident, ich und das ganze Orchester sind verboten auf Lebenszeit. Ja, jetzt saßen wir alle da. Er sagte, morgen früh packe ich meine Koffer und hau ab nach dem Westen. Wer kommt mit? Und das ganze Orchester, wir. Und so war es auch. Heimgefahren, Koffer gepackt, früh nach Berlin gefahren, Treffpunkt Trias, Berlin. Am nächsten Morgen waren wir dort. Dann sind wir eingeliefert worden in ein Flüchtlingslager, erstmal kurz. Und gleich wenige Tage später kriegten wir den Auftrag zu spielen im Titania-Palast in West-Berlin. Das war das führende Haus in West-Berlin. Haben wir mit der Big Band dort gespielt, 6 Tage lang, ohne eine Probe vorher gehabt zu haben. Wir hatten ja gar keine Möglichkeit zu proben. Karl Walder sagte zu mir, guck doch mal die Noten an, kommst du damit zurecht? Und dann ging das los. Und da hatte man ein Lampenfieber. Unten saß die in der ersten Reihe die ganze Prominenz. Ritter Paul, Bulli Bulan und wie sie alle hießen. Auf der Bühne standen die Mikrofone von AFN. Und die haben alles mitgeschnitten und live gesendet. Aber es muss gut gewesen sein. Am nächsten Tag haben wir gleich mal in der Presse nachgesehen. Da stand in der Zeitung. Und der Karl Walder hat einen guten Sänger aus dem Osten mitgebracht. Und da war ich zufrieden. Und dann ging es nach Hamburg. Da haben wir dort noch einen Monat gespielt und dann war es aus. Der Karl Walder war das nicht gewöhnt, dass er sich darum kümmern musste, um Gastspiele. Das lief ja von alleine im Osten alles. Und da hatte er dort keine Verträge für irgendwelche Gastspiele gehabt. Wir standen da um nichts. Und da haben wir erstmal gar nichts gehabt, waren arbeitslos sozusagen in Hamburg. Und da habe ich gesagt, ach, ich fahre wieder zurück nach dem Osten. Und da haben die Kollegen gesagt, das geht überhaupt nicht, die verhaften dich gleich, das kannst du nicht machen. Ich sage, ich fahre wieder zurück. Ich bin heimgekommen in das alte Orchester, wo ich war, wieder rein und es ging, als wäre nichts gewesen. Ja.
Ja, Siegfried Jordan, wie sind Sie denn überhaupt zum Rundfunk gekommen?
Wie gesagt, ich hatte dann in den 50er Jahren, 1955, als ich vom Westen zurückkam, ein eigenes Orchester gegründet, ein 10-Mann-Orchester. Und da sind wir durch die Lande gezogen und wir waren sehr beliebt. Ich habe immer montagsabends die Schlagerrevue mitgeschnitten und am Donnerstag haben wir die Arrangements geschrieben, am Donnerstag haben wir geprobt und am Sonnabend hatten wir die neuesten Titel. Und dadurch waren wir natürlich sehr beliebt. Aber auf der anderen Seite war das auch für mich das Ende, denn am 1959 kam eine Anweisung, mein Orchester wird verboten wegen zu viel Westmusik. Es durfte damals nur gespielt werden, was offiziell eingeführt war. Aber wir haben doch alles gespielt, was es überhaupt neu gab. Und da wurde ich verboten und mein Orchester auch. Und so war ich, mein Orchester hat einen anderen Namen angenommen. Und ich war erstmal arbeitslos. So was gab es damals im Osten auch. Und da saß ich zu Hause. Und das muss ich rumgesprochen haben bis Berlin. Denn einige Tage später kommt ein Brief aus Berlin an vom Fernsehen. Kommen Sie doch bitte mal zu uns. Da bin ich nach Berlin gefahren. Ich musste mein Geld zusammenkratzen, denn ich hatte ja kaum noch was, weil ich keinen Verdienst hatte. Und wurde dem Musikchef vorgestellt. Und der sagte, ja, wir wollen einen bewerben. Interesse an Ihnen, dass Sie bei uns als Musikredakteur arbeiten. Aber wir haben zurzeit keine Planstelle frei. Bitte halten Sie sich zur Verfügung, wie wir eine Planstelle frei haben. Können Sie bei uns einsteigen als Musikredakteur? Ich sage, gut, bin wieder heimgefahren. Einige Tage später kriege ich wieder einen Brief aus Berlin. Absender Radio DDR. Kommen Sie doch bitte mal zu uns nach Berlin. Bin ich wieder nach Berlin gefahren. Es klingt alles wie im Film. Wa? Bin ich wieder nach Berlin gefahren. Ja, wir möchten Sie gerne als Musikredakteur haben. Aber bei uns können Sie sofort anfangen, gleich morgen. Und da ich Familie hatte, hatte Frau und Kind, musste die Familie auch versorgen, habe ich gesagt, ja, ich fange erst mal beim Rundfunk an. Zum Fernsehen kann ich immer noch rübergehen später. Bin aber beim Rundfunk geblieben, Zum Glück bin ich da geblieben. Beim Rundfunk ist nämlich der Musikredakteur ein Mann, der seine Sendungen macht. Und beim Fernsehen ist ein Musikredakteur, der nur Zuträger ist für den Regisseur, für den Redakteur, für den, für den, für den. Der kann gar keine eigenen großen Sendungen machen. Also bin ich beim Rundfunk geblieben.
Siegfried Hörnan, Sie haben 1960 als Musikredakteur bei Radio DDR angefangen. Wie war die Arbeit als Musikredakteur? Was haben Sie da zu tun gehabt? Wie war das?
Ja, man musste Musiksendungen gestalten. Da gab es das Archiv. Und für jeden Titel, für jede Aufnahme, die im Archiv stand, gab es eine kleine Karteikarte. Und die hatten alle Redakteure, die wurden an die Redakteure verteilt. Und anhand der Karteikarten hat man sich dann ein Programm auf dem Tisch zurechtgelegt. Das wurde geschrieben. Und dann aber gab es eine Zentralkartei. Da wurde das Programm, so wie man es zusammengestellt hatte, mit den Karten erstmal in die Zentralkartei gegeben. Denn dort wurde erstmal alles durchgesehen. Die Zentralkartei hatte aufgezeichnet, was wo läuft. Und wir hatten damals pro Titel im Archiv nur ein Titel bei 5 Sendern. Und es gab natürlich große Schwierigkeiten, dass ein Titel mehrmals im Programm eingesetzt wurde. Und dann wurde in der Zentralkartei aussortiert, was am gleichen Tag beim Sender lief, musste raus. Und was bei anderen Sendern innerhalb von einigen Stunden lief, musste auch wieder raus. So hat man das Programm zurückgekommen und musste wieder neu machen und immer wieder, bis alles glatt war.
Und so wurden dann die Sendungen zusammengestellt. Und wenn die Bänder von der Musik nicht mehr da waren, was dann?
Das wurde eben dadurch vermieden, dass das durch die Zentralkartei ging, sodass das immer ergreifbar war. Und es kam aber auch vor, dass die Titel, die in einer Sendung liefen, bei einem anderen Sender in Sendung waren. Ne? Da musste dann der Senderfahrer hinlaufen, musste sich das ausleihen und holen und wieder zurückbringen. Das war sehr schwierig damals. Aber später war es dann so, dass von allen Titeln Kopien gemacht wurden, sodass das nicht mehr so schlimm war.
Als Sie 1960 beim Rundfunk bei Radio DDR angefangen haben, wie wurden die Musik gespielt? Von der Schallplatte, vom Tonband?
Alles vom Tonband. Nur alles vom Tonband.
Schallplatten wurden gar nicht verwendet?
Gab es da nicht, nein. Es waren gar keine Plattenspieler auf dem Sender.
Wie war überhaupt die Zusammenarbeit als Musikredakteur mit den Wortredakteuren? Haben die auch Musikwünsche geäußert?
Der größte Anteil, was man machte, waren ja eigene Sendungen. Da konnte man machen, was man wollte. Es gab Volksmusiksendungen, Sendungen mit Big Band und das hat man ja alles selbst gestaltet. Mit Redaktionen, wenn welche Wünsche hatten, dann sagten sie das. Aber das war eigentlich selten. Aber es gab natürlich diese Magazine. Und die hatten natürlich einige Wünsche manchmal, dass wo Bezug war, wenn irgend über etwas war. Aber das war auch selten. Größtenteils konnte man das auch selber zusammenstellen. Man war vormittags um 10 eine Sitzung. Und da wurde drüber gesprochen, was am Nachmittag im Magazin läuft. Und da konnte man ungefähr wissen, was man dazu senden konnte. Die haben keine direkten Anweisungen gegeben für irgendwelche Titel. Sowohl im Frühprogramm nicht und auch im Nachmittagsprogramm nicht. Da hatte man ziemlich freie Hand. Die wurde auch das Vorherprogramm nicht abgezeichnet. Man ging mit einem Koffer voller Musik auf den Sender und spielte, was man wollte, was man für richtig hielt. Und anschließend wurde dann erst das Programm geschrieben. Zum Beispiel hatte ich einmal einen Beitrag über einen Prozess gegen einen Flüchtlingshelfer, war da ein Mord. Und da habe ich rangespielt, den Karel Gottgittel, einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld. Dann brauchte ich diese Magazine nicht mehr zu machen und das war mein Ziel. Außer den Magazinen war es auch so üblich, wenn etwas besondere Ereignisse waren, musste immer ein Musikredakteur auf dem Sender sein. Und so war es zum Beispiel damals, als in den 70er Jahren das Ereignis in München war mit der Olympiade. Als dieses Attentat war, dann gab es eine große Veranstaltung in München und eine Trauerfeier sozusagen. Und da hielt auch einer eine Rede, ich weiß nicht, ob es der Bundespräsident oder was war. Und die haben das alles original übertragen. Und dann ging es zum Schluss, und da war auch ein, zwei Wortredakteure auf dem Sender, die gingen langsam raus aus dem Zimmer, weil die genau wussten, was kommt. Und ich wusste es auch. Und das war zu Ende, und dann erklang die deutsche Nationalhymne. Und die Technikerin wurde ganz nervös. Was soll ich machen? Soll ich gleich ausblenden? Ich sage, nichts wird ausgeblendet. Eine Nationalhymne blendet man nicht aus. Kam der Sendefahrer reingestürzt. Ausmachen, runterziehen. Ich sagte, hier wird nichts runtergezogen. Es war ja so, wenn ein Sendefahrer auf dem Sender war, der hatte das Kommando. Wenn aber ein Redakteur auf dem Sender war, der stand drüber, rangmäßig. Ne? Ich sage, da wird nichts ausgeblendet. Plötzlich klingelt das Telefon, mein Chefredakteur dran. Bist du wahnsinnig? Willst du nicht das Deutschlandlied ausblenden? Ich sage, nein, ihr habt mich auf den Sender geschickt, ich habe ja die Verantwortung, jetzt gehört der Sender mir und die Nationalhymne wird gesendet bis zum Schluss. Wenn wir das nicht machen, kriegen wir diplomatische Verwirrung. Das ist bis zum Schluss ausgespielt. Ging die Türe auf, kam der Intendant rein. Ich sage, jetzt kriegst du deine Kündigung. Endlich kommst du weg vom Rundfunk. Kam der rein, klopft mir auf die Schulter und sagt, hast du ganz wunderbar gemacht, ganz richtig, du hast Mut bewiesen. Das war genau das Richtige. Und damit war alles geklärt.
Sie hatten gerade schon gesagt, ein Koffer voll Musik. Sie sind also ständig mit dem Koffer durchs Funkhaus gerannt.
Nee, den musste man nicht selber, das hat man bestellt, den Koffer. Man hat das rübergegeben, was man haben will. Und das war dann auf dem Sender da. Und da hat man sich das bereitgelegt und dann lief die Sendung alles aus der Hand gefahren.
Ja, damit kommen wir zu einer weiteren Station im Leben von Siegfried Jordan. Denn 1963 übernahm er die Musikredaktion bei der Schlagerrevue mit Heinz Quermann, der weltweit ältesten Wertungssendung im Rundfunk überhaupt. Wie kam es dazu, dass Sie die Schlagerrevue gemacht haben?
Ich war ja schon immer ein Fan der Schlagerrevue von Anfang an. Bereits die erste Sendung, die war ja 1953. Da war ich noch Musikant, habe noch bei meinen Eltern gewohnt und habe die gehört. Und da kam die Reihenfolge, der Titel bis auf Platz 1. Und auf Platz 1 lag ein Titel von mir, meine allererste Komposition. Und da habe ich mich natürlich gefreut. Und da sagte ein Kumpel zu mir, wenn in 10 Jahren machst du diese Sendung ja selber. Und da habe ich gesagt, du spinnst, aber es ist wirklich so geworden. Und so kam das 1963. Da hat bisher Walter Kubitschek die Sendung gemacht und der ging in die Produktion. Der Rundfunk hatte eine eigene Produktionsabteilung gegründet und da hat er diese Abteilung geleitet und konnte die Schlagerrevue nicht mehr machen. Das war zu viel, denn die Schlagerrevue ist ja zeitaufwendig. Und da wurde einer gesucht und es wurde einer gefunden, ein guter. Naja, ich weiß nicht, ob er Genosse war, aber er war gut 150%ig und solche Leute brauchten sie ja. Und er war nicht aufzufinden. Montags vormittags wurde die Sendung immer produziert und 13 Uhr abgehört, die sogenannte Zensur. Und der war nicht da als Vormittag. Der Quermann saß da und der Redakteur war nicht da, der die Sendung machen sollte. Ich kann das auch verstehen. Der hat sich verkrümelt irgendwo in der Kantine. Denn diese Sendung ist erstens mal sehr arbeitsintensiv und sehr verantwortungsvoll. Da kann man vieles falsch machen. Denn das ganze Schlagergeschehen in diesem Land hing eigentlich mit dieser Sendung zusammen. Und wenn man da was falsch machte, dann war das nicht gut. Jedenfalls war der nicht auffindbar. Da ging der Chefredakteur durch das Zimmer und sah mich und sagte, ach, geh mal rüber, mach mal die Sendung mit dem Quermann. Ich konnte das, weil ich schon mehrmals für den Kubitschek Vertretung gemacht hatte. Ich wusste, wie das lang geht. Bin rüber, habe mit dem die Sendung gemacht. Und in dieser Sendung hat er gleich ein Interview gemacht mit mir als den neuen Redakteur der Schlagerrevue vorgestellt. Denn er wollte mich ja gerne haben. Und 13 Uhr wurde die Sendung abgehört. Und natürlich der Chefredakteur, das muss raus, das Interview muss rausgeschnitten werden, du bist nicht der Redakteur der Schlagerrevue. Da habe ich den Quermann angerufen und der hat sofort wieder zurückgerufen und hat gesagt, und der ist mein Redakteur und der bleibt mein Redakteur und was anderes kommt nicht in Frage. Und so wurde ich Redakteur der Schlagerrevue gegen den Willen meiner Leitung. Und das habe ich aber auch zu spüren bekommen, also das hat mir nicht so richtig gefallen. Dass ich das, ich war kein Genosse und nichts, mir konnten sie keine Parteiaufträge erteilen und nichts. Aber ich habe es gut gemacht, trotzdem 25 Jahre lang.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit Heinz Quermann?
Viele kennen ihn, also viele Musikanten, Interpreten, Sänger und so weiter, die sagen, das ist nicht gut, mit ihm auszukommen. Ich bin sehr gut, mit ihm auszukommen. Es ist ja so, auf der Bühne, am Fernsehen, vor dem Bildschirm, ist er der gute Onkel, der Spaßmacher. Aber wenn es um die Arbeit geht, dann ist er sehr ernst und da muss man da alles ganz genau. Das hat er an mir geschätzt. Wir haben sehr gut zusammengepasst. Er konnte sich auf mich verlassen. In diesen Jahren, 25 Jahre war es, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist mir nicht einmal eine einzige Panne passiert. Und alles hat funktioniert und alles hat geklappt. Er hat mich sehr geschätzt und ich habe ihn sehr geschätzt. Er hat zu mir immer gesagt, mein Junge, mein Junge. Wir haben uns sehr gut verstanden. Ich war auch bei ihm mehrmals zu Hause zu Besuch. Ich bin sehr gut mit ihm ausgekommen. Aber es gibt auch Leute, die mit ihm Schwierigkeiten hatten. Denn er hat alles sehr ernst genommen. Ich habe zum Beispiel, kannte ich einen Fall, da hatten wir eine Fernsehsendung in Leipzig. Da war Probe, 10 Uhr angesetzt. Und als erster, der kommen sollte, war ein bekannter Sänger aus dem Westen. Ich nenne keine Namen. Die Fernsehleute standen da, die Redaktoren, alles hat gewartet, nichts passierte. Es wurde 10:45, es wurde 10:30, es kam 10:45, dann kam er an mit einer langen Alkoholfahne vor sich her. Da hat mein lieber Heinz gesagt, so, und jetzt gehst du wieder schön in dein Hotelzimmer, packst deinen Koffer und fährst nach Hause. Du bist raus aus der Sendung. So war er. Es musste hart gearbeitet werden bei ihm.
Sie hatten gerade schon angedeutet, die Schlagerrevue kam ja nicht nur immer aus dem Studio in der Leperstraße, sondern es gab auch verschiedene Veranstaltungen anderen Orts. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann hat ja Heinz Quermann sogar auch mal aus dem Krankenhaus moderiert.
Ja. Als ich die Schlagerrevue übernommen habe, habe ich gleich erstmal Änderungen eingeführt. Es wurden 5 Titel vorgestellt, jedes Mal als neu. Ich habe das auf 3 reduziert, weil es Mühe machte, überhaupt 5 einigermaßen brauchbare Titel zusammenzubekommen. Jede Woche. Dann habe ich die Laufzeit der Titel von unendlich auf 10-mal gekürzt, damit eine größere Abwechslung reinkam in die Sendung. Und dann habe ich eingeführt, zum Beispiel, dass wir ab sofort nur noch Originalsendung machen. Nicht mehr vormittags produzieren, mittags Zensur, dann sagt es abends auf dem Sender. Und was wir machen, ist raus. Und da kann niemand mehr was dran ändern. Und ich habe gesagt, das ist eine ganz andere Atmosphäre. Wenn man da sitzt und ein bisschen was produziert oder abends sitzt und weiß, jetzt in dem Moment hören Tausende oder so und so viel mit. Und da hat er gesagt, da muss ich ja jeden Montagabend auf den Sender kommen. Da habe ich gesagt, ja, das musst du machen, ich komme ja auch. Und so haben wir von da ab live gesendet. Und dann habe ich auch eingeführt, dass wir rausgehen mit der Sendung, mit dem Absicht, dass die Hörer uns kennenlernen und wir unsere Hörer kennenlernen. Und da sind wir in Ferienheimen gewesen, in Schulen, in Betrieben und überall. Sogar aus einer Privatwohnung haben wir mal gesendet. Die haben uns geschrieben in Leipzig, komm doch mal zu uns und mach bei uns eine Sendung. Das haben wir gemacht, sind wir hingefahren, haben wir in Leipzig in einer Privatwohnung die Sendung gemacht, live natürlich. Natürlich hat Heinz angesagt, wo wir sind. Und wir wollen, als die Sendung zu Ende war, wollen wir gehen. Da kommen wir runter, das war an der zweiten Treppe oben, da war das Treppenhaus voller Menschen bis unten. Wir wussten gar nicht, wie wir durchkommen sollten. Die wollten alle uns sehen und uns erleben und Autogramme haben. Da kam die Polizei und hat erstmal Platz gemacht, dass wir raus konnten und wieder wegfahren konnten. Aber das war sehr interessant. Wir haben sogar mal eine Sendung von der Ostsee gemacht, sind auf der Ostsee mit dem Schiff gefahren. Da habe ich gedacht, hoffentlich kriegt der Heinz nicht, wird nicht sehr krank, aber es hat alles gut geklappt. Zum Teil war das sehr risikovoll. Auch die ganzen Live-Sendungen waren ja risikovoll. Da sagt der Mensch, das ist ein Risiko, alles live zu machen. Zeichne es doch auf und sende es hinterher. Ich habe gesagt, nein, wir machen alles live. Und es hat alles funktioniert.
Ich muss doch nochmal zurückfragen. Heinz Quermann war ja im Krankenhaus und hat von dort auch
das
moderiert.
Das war die Frage. Das habe ich jetzt, bin ich jetzt von abgekommen. Ja. Er hat in all den Jahren, war immer zuverlässig, immer da. 7:30 saß er schon am Mikrofon und hat nie gefehlt. Und einmal war er krank, er hatte immer mit den Nieren Schwierigkeiten, da konnte er wirklich nicht kommen. Da habe ich gesagt, ne, da spreche ich die Sendung selber, das hätte ich mir getraut. Kam nicht in Frage, ich war kein Genosse und ich hätte ja mal ein falsches Wort sagen können. Da musste der Nachrichtensprecher hinsetzen sich und ich musste neben ihm sitzen und ihm jedes Wort vorsagen, was er sagen soll über den Sender. Es war direkt lächerlich. Aber das war das erste Mal. Und dann kam es wieder mal, dass er solche Kollegen hatte, dass er ins Krankenhaus musste und nicht kommen konnte. Und früh ruft er mich an und sagt, Mensch, Sigi, ich bin hier im Krankenhaus und die Schlagerrevue ist heute Abend. Komm doch mit dem Reportergerät zu mir und zeichne die Schlagerrevue auf. Und da bin ich mit dem Reportergerät hingefahren. Er hat im Bett gelegen, ich habe auf dem Bettrand gesessen. Und ich habe ihm alles vorgesagt, was er sagen soll. Und das hat er alles gesagt, alles aufgenommen aufs Reportergerät. Und bin im Rumpf ins Funkhaus gefahren, habe alles zusammengeschnitten. Und abends auf dem Sender habe ich die Schnipsel eingespielt und die Musik dazu. Und am nächsten Tag kam der Chefarzt von ihm zu ihm ins Zimmer und sagt, ich habe gehört gestern Abend, Sie haben ja doch gesprochen. Wie ist denn das möglich? Ich könnte doch nicht mit einem großen Übertragungswagen hier in das Krankenhausgelände fahren, ohne meine Genehmigung. Da hat er gesagt, wieso, da brauchen doch keine Übertragungswagen. Da ist der Sigi mit dem Gerät gekommen und hat es aufgenommen. Und dann, am nächsten Tag erschien in der Berliner Zeitung ein Artikel mit großer Überschrift mit Heinz Quermann im Bett.
Wie war denn die Hörerresonanz dieser Sendung?
Ja, das hat mich auch interessiert, wie viele Hörer wir eigentlich haben. Wir hatten es feststellen können an der Post. Wir bekamen jede Woche für jede Sendung über 30.000 Einsendungen. Die konnten wir gar nicht selbst auswerten. Wir haben da drei Frauen vom Zahlenlotto am Montagvormittag, haben die bei uns gearbeitet und haben das ausgezählt, damit wir überhaupt das beherrschen konnten, die Zahl der Einsendungen. Und dann wollte ich auch gerne mal wissen, wer uns eigentlich hört. Und da habe ich den Heinz Quermann gebeten, frag doch mal ganz unverbindlich, wenn Sie wollen, können Sie draufschreiben Ihren Beruf und Ihr Alter, weil ich das mal wissen wollte. Und das haben viele auch gemacht. Und da haben wir festgestellt, wir haben alle Berufe vom Professor bis sonst jemand. Und das Alter, da habe ich mich gewundert, viele junge Leute. Ich dachte, uns hören bloß ältere Leute. Das fing bei 10 Jahren an und ging bis 80 Jahre. Und das war ganz interessant, das mal zu wissen. Offiziell gab es darüber ja keine Zahlen.
Ist die Schlagerrevue für Sie so etwas wie ein Markenzeichen geworden? Sie hatten ja die Sendung noch nach dem Ende des DDR-Rundfunks weitergeführt.
Ja, das war die letzte Sendung, fand hier statt in war öffentlich, da war ich nochmal eingeladen, da war ich aber schon weg, ich hatte vorher aufgehört. Es war schwer, vom Rundfunk wegzukommen, aber es war mir gelungen. Dann fand die letzte Sendung da statt und dann hatten wir einen Hörer in Norwegen und das war ein Fan der Schlagerrevue. Über die Mittelwelle Dresden war ja der Sender gut zu empfangen und der hat immer die Schlagerrevue gehört und der hat dort beim Rundfunk gearbeitet in Norwegen. Jan Kieland hieß er wohl, glaube ich, irgendwie, ja. Und da hat er dort ab montagsabends 20 bis 21 Uhr eine Sendung eingeführt, die Schlagerrevue, beim norwegischen Rundfunk. Und hat dort unsere Titel gespielt. Der hat mich dann in Berlin mehrmals besucht, hat mir Ratschläge von mir geholt, hat Titel von mir geholt und so weiter, hat praktisch mit mir zusammengearbeitet und hat dort die Sendung weitergemacht. Und mehrere Sender in Norwegen haben diese Sendung sogar übernommen. Aber ich kriegte immer wieder Mitteilungen von Interpreten, von Sängern und Sängerinnen, von Hörern, Mensch, mach doch weiter, mach doch wieder die Sendung. Da gibt es einen Sender auf dem Kanal Berlin, mach doch dort die Sendung weiter. Und dann habe ich das gemacht, das war 1995. Dort habe ich wieder angefangen mit der Schlagerrevue. Und seitdem lief das dann wieder, ja.
Musikredakteure agieren ja sonst ein bisschen im Verborgenen, doch durch die Schlagerrevue dürfte der Name von Siegfried Jordan fast ebenso bekannt geworden sein wie der des Schlagerrevue-Moderators Heinz Quermann. Welche Sendungen haben Sie denn neben der Schlagerrevue noch beim Rundfunk ständig betreut?
Eine ganze Menge. Also zum Beispiel die großen Sonnabend-Abend-Programme von 20 Uhr bis 24 Uhr. Dann normale Abspielsendungen. Da gab es Volksmusiksendungen. Da gab es Sendungen, wo nur Big Band oder sowas läuft. Da gab es kleine Nachmittags-Unterhaltungssendungen mit Wort dazwischen. Und vor allen Dingen eben auch wie die diese Magazine. Frühmagazin, das fing früh um 5 an bis um 8 Uhr, die Nachmittagsmagazine von 14 bis 17 Uhr.
Wie hat sich denn im Laufe der Jahre die Arbeit als Musikredakteur beim Rundfunk verändert?
Ich glaube nicht, dass sie sich groß verändert hat. Am Anfang war es schwieriger, wie ich schon sagte, weil alle Titel nur einmal da waren und wir dann mehr freie Hand hatten. Aber sonst, zu unserer Zeit ist das alles ganz gut gelaufen. Wir konnten ziemlich frei arbeiten. Es gab zwar ein Gesetz 60 zu 40, was damals eingehalten werden musste, 60 Ost, 40 West, aber da haben wir uns nicht so sehr dran gehalten. Ich weiß, dass ich Sendungen gemacht habe, 10 zu 90, 10 Ost und 90 West. Da wurde manchmal bloß gesagt, ja, du mach mal nicht so viel James Last oder nur eine kleine Warnung mal so, aber es ging alles durch. Ich weiß, dass die heutigen Musikredakteure nicht so einfach haben. Wir hatten ziemlich große Freiheiten und wir konnten ziemlich viel machen. Die heutigen, die kriegen gesagt, keine Osttitel. Und wenn, dann höchstens 4 Osttitel pro Stunde. So haben sie mir es erzählt. Die sagen die zwar nicht öffentlich, aber mir als, ich kenne die ja noch, einige von den heutigen, die sagen, ihr habt es viel besser gehabt, ihr konntet viel mehr machen, als wir jetzt machen dürfen. Die kriegen das vorgeschrieben von den großen Musikindustrien, was die spielen müssen. Die kriegen ganze Listen geschickt, was sie machen müssen. Das gab es bei uns alles überhaupt nicht. Wir hatten völlig freie Hand, was im Archiv da war, konnten wir senden.
Nochmal eine technische Frage. Hat sich denn bis zum Ende des DDR-Rundfunks zumindest das Tonband als Musikträger gehalten oder wurde das, dann auch CDs das oder anders?
Gerade in die Zeit, als ich aufhörte. 1988 fing es an, dass wir alle Titel aufschreiben mussten und alles angeben mussten. Titel, Komponist, Laufzeit und so weiter, Verlag, weil das alles erfasst wurde, weil das auf CD umgestellt wurde. Das war 1988, aber bis solange ich dort war, war alles noch über Band. Aber dann 1989, so, dann ging das los, wenn das auf das CD umgestellt wurde und auf Computer auch, das aus dem Computer abgerufen werden konnte. Früher war eine Stundensendung von der Schlagerrevue, das waren zwei große Bänder, solche Tonbänder, da ging bloß 40 Minuten drauf auf sein Band. Heute geht so eine Sendung auf eine kleine CD. Das war der Unterschied. Also das Arbeiten ist viel leichter geworden dadurch. Und wenn wir auch was abhören wollten, wir mussten jedes Mal, wir hatten da bestimmte Termine, konnten wir ins Schallarchiv gehen, uns die Titel rausnehmen aus dem Schallarchiv und abhören. Wir mussten immer uns unten hinsetzen ins Schallarchiv und die Titel abhören, ehe wir sie senden. Ich habe alle Titel, die ich gesendet habe, vorher abgehört. Heute drücken die auf eine Taste und da können die das in ihrem Zimmer am Schreibtisch hören. Also das hat sich sehr viel leichter geworden heute. Aber das Programm ist deswegen nicht besser geworden, glaube ich.
Auf dem Rundfunkgelände in der Lepperstraße wurde Anfang der 50er Jahre der sogenannte Block B gebaut. Das war ein Produktionskomplex, in dem nicht nur Hörspiele, sondern auch zahlreiche Musikproduktionen stattfanden. Da wurde doch auch für Rundfunk eigene Aufnahmen produziert. Können Sie uns darüber was erzählen?
Ja, der Rundfunk war ja gezwungen, eine Produktion selbst zu machen. Weil wir brauchten ja Angebot, ich zum Beispiel für die Schlagerrevue in jedem Monat mindestens 12 bis 15 Titel. Das konnte die Schallplatte gar nicht liefern. Wir hatten ja nur eine Plattenfirma im Osten. Und da kamen manchmal drei Platten. Und was wollen wir damit machen? Damit kann man doch keine Sendung gestalten für die ganze Zeit. Wir mussten also selbst produzieren. Da wurde eine große Produktionsabteilung gegründet, wo eben auch Walter Kubicek dann hinging. Und wir hatten dann im Funkhaus im Block B, der war ja neu gebaut worden, da hatten wir zwei Hörspielkomplexe und vier Komplexe für Musikaufnahmen. Den großen Saal 1, der war auch für Publikum geeignet. Wir hatten den großen Saal 2, der war für große Orchester, Big Band und so weiter geeignet. Dann hatten wir noch einen Saal 3 und 4. Das waren zwei kleinere Studios für Synchronaufnahmen, wenn Sänger Bänder besungen haben. Also vier Musikstudios hatten wir da, ja. Und da war aber eine Produktion, die lief den ganzen Tag bis in die Nacht hinein. Es wurde eifrig sehr viel produziert.
Bis wann wurde das genutzt?
Bis zur Wende. Als die Wende kam, war erstmal Pause und da ging es aber wieder los. Und wie ich erfahren habe, ist jetzt alles wieder voll in Betrieb. Der Saal 1 soll ja einer der Saal mit der besten Akustik der Welt gewesen sein, sagt man, ja. Es läuft heute alles wieder voll, der Betrieb.
Abschließende Frage, persönlicher Art, was macht Siegfried Jordan jetzt, wo er keinen Rundfunk mehr macht?
Ich habe ja 95, wie ich vorhin schon sagte, wieder angefangen, die Schlagerrevue zu machen beim Sender. Der Sender heißt jetzt Alex und das mache ich bis heute. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich habe mal mit James Last gesprochen. Er sagte auch, ich würde gerne aufhören, aber ich kann nicht aufhören. Ich muss das machen. Das ist bei uns nicht Arbeit, das ist uns Berufung. Wir müssen das machen. Er sagte, ich mache es so lange, wie ich kann. Hat er gemacht. Und ich mache es wahrscheinlich auch so lange, wie ich es kann. Mit der Schlagerrevue habe ich aufgehört. Ja, das vor 2018. Das hatte zwei Gründe. Einmal gab es fast keine guten Schlager mehr. Und dann hatten wir bloß einen Termin in 4 Wochen. Das war zu wenig, um Wertungen zu machen und alles drum und dran. Und mir hat das, was ich bekam, nicht gefallen. Das war ja alles die Titel, die heute da kamen, das war alles dasselbe. Man könnte denken, das ist immer das Grundband gewesen, dasselbe. Das macht bum, 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 bum und dann kommt der nächste Titel, bum, 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 dann kommt, und so geht das weiter. Das hat mir nicht mehr gefallen. Und da habe ich gesagt, nein, jetzt war es Schluss, es gibt keine guten Schlager mehr, Ende. Es war eine schöne Zeit, aber es ist vorbei. So ist es ja.
Gut, dann wünschen wir weiterhin gute Gesundheit und viele schöne Einfälle musikalischer Art.
Ja, in dieser Sendung, die heißt die Stunde der Musik, da kann ich alles machen, von der Oper bis zum Volkslied und bis zur Klamotte und alles kann ich da machen und das gefällt mir. Und in allen Sprachen, nicht bloß Deutsch, nicht bloß Englisch, sondern ein buntes gemischtes Programm. Und das mache ich noch und wir sehen, zusammen mit Angelina Bianco, wir machen zusammen die Moderation. Und das geht auch heute alles, das mache ich zu Hause in der Wohnung. Das wird aufgezeichnet und das geht übers Internet zum Sender. Ich brauche kein Funkhaus mehr und nichts. Das macht man zu Hause und schickt das hin und da läuft das.
Ja. Musiker Siegfried Jordan war in dieser Sendestunde mein Gesprächspartner, denn als Musikredakteur bei Radio DDR gehörte er zweifelsfrei zu den Zeitzeugen der 100-jährigen Rundfunkgeschichte. Vom Mikrofon verabschiedet sich nun Herbert Schadewald.